Deutschlandfunk Kultur aus den Archiven.
Willkommen bei Aus den Archiven, mein Name ist Michael Groth. Die Menschheit retten will ich nun nicht mehr, nannte Beate Schönfeld ihr Feature, das erstmals am 8. Oktober 1991 im Deutschlandfunk ausgestrahlt wurde. Erzählt wird die Geschichte von Rolf S., der in der DDR in einem traditionell sozialdemokratisch-kommunistischen Elternhaus aufwuchs. Als Lehrer für marxistische Philosophie erlebte S. die Krisen der DDR. Er zweifelt an der Politik, er zieht sich zurück, aber er findet eine neue Lebensweisheit. Sie dürfen gespannt sein.
Natürlich habe ich so Schuldgefühle, weil ich, indem ich so meine Überzeugung durchexerziert habe und meinen mühseligen, langwierigen Erfahrungsprozess gemacht habe, etwas mitverantwortet habe, was anderen Leben genommen hat, was andere eingeengt hat. Also insofern habe ich da schon so Schuldempfinden. Aber ich selbst habe nicht die Entlastung, dass ich mich da so als Opfer fühlen kann, dass ich das irgendwie delegieren kann. Also ich muss es schon auf mich nehmen.
Allen die Welt und jedem die Sonne, fröhliche Herzen, strahlender Blick. Fassen die Hände, Hammer und Spaten, wir sind Kameraden, schmieden das Glück.
Kindheit und Jugend in Thüringen.
Meine Großväter waren schon in der Sozialdemokratie, alles Arbeiter. Und der Vater meines Vaters hat in der Novemberrevolution zu ihm gesagt, also Junge, du gehst gleich zu den Kommunisten, unsere Führer, die haben uns verraten. Und das hat er dann auch brav gemacht. Und dann ist er mit den Kommunisten nicht zurechtgekommen, ist er wieder in die Sozialdemokratie zurückgekehrt. Ja, ich bin 43 geboren und bin in Gera aufgewachsen. Und zwar in so einem Vorort von Gera. Das hat so mehr dörflichen Charakter gehabt. Und da habe ich eigentlich eine glückliche frühe Kindheit gehabt. Meine Eltern, die hatten sich nach 45 sehr stark engagiert, auch meine älteren Brüder. Ich habe noch drei ältere Brüder. Und dadurch bin ich in die ganze sozialistische Ideologie so reingewachsen. Also es war für mich, weil ich auch so ein ungestörtes Verhältnis zu meinen Eltern hatte, war das so was ganz Normales. Das habe ich so hingenommen und akzeptiert und aufgenommen. Und hatte nicht irgendwie so einen Punkt, wo ich Verdacht geschöpft habe oder irgendwelche Zweifel, weil ich auch gesehen habe, dass meine Eltern, das waren ganz einfache Leute, sich da sehr intensiv darum bemüht haben und Zeitung gelesen haben, studiert haben. Auch meine Brüder wurde ständig über Politik diskutiert.
Liebe Jungs und Mädels, eure gewaltige Friedenskundgebung ist der beste Beweis, dass die Herren die Rechnung ohne den Wirt, das heißt ohne euch, ohne die demokratische Jugend der Welt machen.
Und trotzdem, obwohl ich das so mit Selbstverständlichkeit so aufgenommen habe, war ich eigentlich nie so ein begeisterter Pionier. Denn so die Realität, dazu hatte ich immer so ein empfindliches Verhältnis. Also ich war nicht das, was man so ein stramm oder eifrig oder so. Also bei diesem Elternhaus ist es von mir immer so erwartet worden. Wenn ich in der Schule irgendwo hinkam, wurde immer gesagt, ach, du bist doch der und der, dann wirst du doch jetzt die und die Funktion übernehmen. Das habe ich nie gemacht. Ich weiß nicht genau, wie das zu erklären ist. Ich glaube, ich hatte ziemlich viel Schwierigkeit mit mir als Kind. Das merke ich an meinen Träumen. Ich erinnere mich heute noch, wie ich als Kind also erstmal sehr intensive Tagträume hatte und wie ich mir immer so vorgestellt habe, dass ich in einem Wald so ganz für mich lebe und alles selbst mache, also eine Robinsonade mir erträumt habe. Und dann bin ich in so ein Oberschulinternat in Thüringer Wald gekommen. Und das war wieder mit verstärktem Russischunterricht und wieder so eine Auslese da aus Thüringen, wie man damals gesagt hat, Kaderschmiede. Uns wurde ja immer eingeredet, also wer zur Oberschule geht, der erfüllt da einen Auftrag. Und das fand ich zwar, habe ich alles nicht so für wahre Münze genommen, aber dass ich gefördert wurde und mich dankbar und erkenntlich erweisen musste, also das hat bei mir doch eine gewisse Rolle gespielt. Und dann, wahrscheinlich ist es auch so ein Bedürfnis, dass ich mich von meinem Milieu so abnabeln wollte, dass ich dann so einen Lerneifer entwickelt habe und auch so mich mit 15 Jahren schon mit Shakespeare beschäftigt habe. Also es war so wichtig Tuerei, aber so ein Bedürfnis, mich da kulturell abzuheben und na, wie gesagt, auch eine Kompensation für meine Minderwertigkeitskomplexe.
Kommentar im Zentralorgan der SED Neues Deutschland zum 17. Juni 1953.
Provokationen von Westberliner Kriegshetzern im demokratischen Sektor Berlins. Berlin. Am Dienstag verursachten Gruppen von aus Westberlin eingeschleusten Provokateuren Zwischenfälle im demokratischen Sektor von Berlin. Das Ziel der Provokationen war, die durch die neuen großzügigen Maßnahmen unserer Regierung, Erleichterung im Verkehr zwischen Ost und West, Zulassung privater Industrie- und Handelsbetriebe und so weiter, angestrebte Verständigung zwischen den Deutschen zu torpedieren. Die Agenten bedienen sich dabei eines Teils der Bauarbeiter, die sie zu einer Demonstration veranlassten. Sie nutzten die Tatsache aus, dass unter den Bauarbeitern eine starke Erregung über die unzulässige administrative Art der Normenfestsetzung herrscht. Die Mehrheit der Bauarbeiter des demokratischen Sektors von Berlin folgte den Provokateuren nicht und blieb auf ihren Baustellen. Am Abend des Dienstag drangen große Gruppen faschistischer Jugendlicher aus West-Berlin in den demokratischen Sektor ein und versuchten vor allem in der Stalinallee Zerstörungen anzurichten. Die Bevölkerung ging gemeinsam mit der Volkspolizei gegen die Banditen vor und zerstreute und vertrieb sie. Die Auffassung, dass man im demokratischen Sektor ungestraft randalieren könne, erwies sich als irrig.
Also es war auch so eine klare Einteilung zwischen Freunden und Feinden. Also natürlich war die gute Sache, die da bei uns so immer im Gespräch war, die war natürlich angefeindet. Ich erinnere mich zum Beispiel noch, was ja heute so absurd klingt, da sind wir als Schüler auf dem Kartoffelfeld, haben wir da Kartoffelkäfer abgesammelt. Und da wurde uns gesagt, die haben der Amerikaner abgeworfen. Und dann, das habe ich geglaubt natürlich, zumal ich vorher so eine Ausstellung gesehen hatte über die bakteriologische Kriegsführung der Amerikaner in Korea. Und das war da dieses Bild, das passte sozusagen ins Bild. Auf der anderen Seite, wir wohnten neben einer sowjetischen Kaserne und da haben wir immer mit den Russen gespielt und die haben uns mit dem Panzer mitfahren lassen. Und das waren eben die Freunde, das war auch klar. Was mir übrigens als Kind sehr zu denken gegeben hat, dieser zweite Bruder, der 4 Jahre älter ist als ich, der hat sich zum 17. Juni ein Beil unters Bett gelegt. Und da wurde mir Angst. Also er muss sich da schon so bedroht gefühlt haben. Dieses Bild und meine Angst angesichts dieser Handlung, also das habe ich noch gut in Erinnerung. Und die Straßenbahnen waren ungewöhnlich voll mit Menschen. Und jemand hat gesagt, ja, die streiken alle. Und da bin ich nach Hause gefahren und habe nichts weiter mir gedacht. Und abends war dann, wie gesagt, mein Bruder mit seiner Ängstlichkeit und hat mich angesteckt. Also mein Vater ist da tagelang nicht nach Hause gekommen, hat sich da irgendwie, in der Kreisleitung waren die da und haben, wer weiß was, gemacht. Naja, da standen dann so Panzer an Kreuzungen und in Gera war ja die Wismut, die war ja ziemlich aktiv. Naja, und ich habe da natürlich auch gefragt, aber also mir ist nichts in Erinnerung, was irgendein bleibender Eindruck an Gesprächen oder an Erklärungen oder an Zweifeln meinerseits, also bis auf diese Angst.
Allen die Welt und jedem die Sonne, fröhliche Herzen, strahlender Blick, fassen.
Eintritt in die Partei, Bau der Mauer, Studium.
Solche Kategorien wie Selbstdisziplin und Selbsterziehung und Selbstüberwinden, das fand ich damals ganz toll. Und da habe ich mich so einem ziemlichen Zwang ausgesetzt, weil ich eigentlich über meine bescheidenen Anlagen und Fähigkeiten hinaus, also belastet durch diese großen Vorbilder und durch diesen Auftrag im Hintergrund, und das, dem Bedürfnis, das nur ganz gut zu machen, habe ich mich da, glaube ich, ziemlich strapaziert. Und ich glaube, wenn ich eine Freundin gehabt hätte, dann wäre das alles nicht so anstrengend gewesen. Dann hätte ich wahrscheinlich mich nicht in sowas hineingesteigert. Dann bin ich zu Ende der Oberschulzeit auf Schriften von DDR-Marxisten gestoßen, die dann so Mathematik und Kybernetik und Logik einbezogen haben und die dogmatische Varianten marxistischer Philosophie kritisiert haben. Und das hat mich unheimlich begeistert. Also weiß ich noch, da bin ich zu einem Fasching, wo die anderen zum Fasching gegangen sind, habe ich mich hingesetzt und habe so ein Buch über Kybernetik in philosophischer Sicht gelesen und es war für mich wie ein Rausch. Und Das hat dann, wie gesagt, meinen Wunsch, Philosophie zu studieren. Und zwar in dem Sinne, dass nun alles so wissenschaftlich unwiderleglich gemacht werden kann. Dass das nicht mehr so ein Glaubensartikel ist, sondern dass man damit so das Werkzeug in die Hand bekommt, alle mit guten Argumenten zu überzeugen. Die modernere bürgerliche Philosophie, das habe ich immer mit so einer Distanz wahrgenommen. Also ich meinte immer, wir müssen unser eigenes entwickeln. Und die moderne bürgerliche Philosophie, die kann Fragestellungen wie der Existenzialismus zum Beispiel daran erinnert, dass auch der Marxismus etwas über das Individuum sagen muss, in dem Sinne. Aber dass ich das, also da habe ich wirklich noch daran geglaubt, an die grundsätzliche Überlegenheit des Marxismus, dass von diesem Boden alle die Fragen, die in der bürgerlichen Philosophie vielleicht rationellerweise angesprochen sein mögen, dass es auf dem Boden des Marxismus alles entwickelt werden muss. Und da sollen sich die Spezialisten befassen mit bürgerlicher Philosophie, aber ich nicht. Das war 1961. Da habe ich in Buna gearbeitet. Das war so eine Art praktisches Jahr. Und das war für mich wirklich eine schockierende Erfahrung. Ich kam da von diesem Inseldasein, in diesem Oberschulinternat, von den Höhen des Thüringer Walds, kam ich auf einmal mit diesen Chemiegiganten. Das war vor dem 13. August. Schlechte Luft, schlechte Stimmung. Ich hatte immer Nasenbluten. Und was für mich so schockierend war, war die massive Ablehnung, auf die alles, was DDR und Sozialismus hieß, bei den Arbeitern gestoßen ist. Und das war mir zwar so in allgemeinen Zügen schon bekannt, aber so massiv, wie es mir dort entgegengetreten ist, also das war ganz schlimm. Und die Genossen, die ich dort so gesehen habe, also die einen, das waren so hilflose alte Leute, die nichts mehr reagieren konnten. Und die Jüngeren, das waren so schneidige, angsteinflößende Leute, die sich auf diese Weise diese unangenehmen Diskussionen vom Halse gehalten haben. Und da kam der Kaderleiter und hat zu mir gesagt, ich sehe, deine Eltern sind in der Partei, also gehst du natürlich auch in die Partei. Und hat mir gleich so einen Aufnahmeantrag hingegeben. Und es hat mich so geärgert, dass ich erstmal zurückgewiesen habe. Und zwar nicht nur aus Trotz und Ärger, sondern weil ich mir wirklich überlegt habe, ob ich diesen Druck aushalte. Und das habe ich damals so aufgefasst, dass ich vielleicht noch nicht reif und noch nicht stark genug bin, weil ich mich diesen Druck immer ausgesetzt habe. Dann bin ich aber doch noch in Buna in die Partei eingetreten und habe dann so formuliert, dass ich die Realität auf die Höhe des Ideals heben will. Das war so mein edles Motiv.
Ich verstehe Ihre Frage so, dass es Menschen in Westdeutschland gibt, die wünschen, dass wir die Bauarbeiter der Hauptstadt der DDR mobilisieren, um eine Mauer aufzurichten, ja? Mir ist nicht bekannt, dass solche Absicht besteht, dass sich die Bauarbeiter in der Hauptstadt hauptsächlich mit Wohnungsbau beschäftigen und ihre Arbeitskraft voll eingesetzt wird. Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten.
Als die Mauer gebaut wurde, das weiß ich noch, da stand ich so am Radio und hatte als erstes so Angst. Und zwar Angst, dass das so ein ungeheurer Volkszorn losbrechen könnte und dass dieses ganze Staatswesen da über den Haufen geworfen werden könnte. Das war so ein Empfinden. Und dann so das Zweite, dass die Bürde für mich dann noch schwerer wird, das nun noch jemandem erklären zu sollen. Und ich habe ja auch nie so einfach die offiziellen Erklärungen übernommen. Also gerade die Erklärung zum Mauerbau, das war für mich ein Abgrund von Verlogenheit. Also das war mir klar. Also ich gehöre zu den DDR-Bürgern, die in der Hinsicht auch keine Ansprüche und keine Bedürfnisse entwickelt haben. Also ich wollte nicht reisen, ich wollte nicht die Welt sehen. Und insofern habe ich mich dann nicht, ich persönlich mit meinen Ansprüchen nicht so gerieben. Das ist wahrscheinlich auch so ein Punkt, dass ich mich da, dass ich nicht solche Ansprüche hatte, die zu solchen schmerzhaften Reibungen führen. Zum Teil habe ich sie zurückgenommen, zum Teil habe ich sie gar nicht erst entwickelt. Und als ich dann 62 hier in Berlin angefangen habe zu studieren, konnte man ja auch so die Vorstellung entwickeln, dass nach dem Mauerbau es möglich wurde, hier sowas Vernünftiges zu machen und dass das nicht mehr so einer Störung unterliegt. Und da gab es ja auch bescheidene Ansätze. Solange habe ich das auch noch mit guten Gründen mittragen können. Als ich dann aber, wie gesagt, immer in der Hoffnung, dass nun diese Mauer benutzt wird, um hier was Vernünftiges zu machen, was die Bevölkerung akzeptiert und was getragen ist, freiwillig.
allen die Welt und jedem die Sonne, fröhliche Herzen, strahlender Blick. Fassen die Hände, Hammer und Spaten, wir sind Kameraden.
Heirat. 11. Plenum des ZK der SED im Dezember 1965.
Ich habe 1963 meine spätere Frau kennengelernt. Dann haben wir 64 oder 5, also während des Studiums geheiratet. Ja, ja, wir haben uns gerieben und haben auch so die Vorstellung offener Beziehungen gehabt und haben da eigentlich sogar einen gewissen Luxusbetrieb mit unserem Privatleben und haben da uns viel diskutiert darüber, aber eben auch wieder diskutiert. Das war auch wieder so etwas nicht sehr Sinnliches. Meine Frau war Mitstudentin. Wir haben viel uns gestritten über die Oktoberrevolution, ob sie nun berechtigt war oder nicht. Und ja, das war sozusagen die Fortsetzung der ganzen Kopflastigkeit. Und ich weiß noch, das sehe ich heute also wirklich mit unguten Empfinden, als unser Sohn geboren wurde. 65 war das. Also da habe ich überhaupt noch nicht so einen Sinn dafür gehabt, dass man mit einem kleinen Kind viel anfangen kann. Also das Wichtigste war das Studium. Und dann, als ich ein bisschen älter war und mit ihm spielen konnte, dann war das auch was anderes. Aber das eher als Baby, dass man ihn dann nehmen muss und so. Wenn ich da heute dran denke, das schnürt mir alles ab. So was Lebensfremdes und so das Leben als Störung betrachten. Also das unmittelbare Leben.
Kurt Hager auf der 11. Plenartagung des ZK der SED im Dezember 1965.
Es geht darum, jenen Leuten entschieden Einhalt zu gebieten, die, wie Havemann, Biermann und Vertreter des Instituts für Filmwissenschaft, unter dem Deckmantel der Kritik an Mängeln in organisierter Weise den Skeptizismus verbreiten und damit den Versuch unternehmen, eine andere, gegen den umfassenden Aufbau des Sozialismus in der DDR gerichtete Linie durchzusetzen. Wenn sich die Gegner in ihrer Hetze gegen unsere Partei auf Gedichte von Biermann oder auf verzerrte Darstellungen unseres Lebens in einigen literarischen Werken, Filmen und Theaterstücken berufen können, so ist das für die betreffenden Autoren, die sich noch Sozialisten nennen, tief beschämend. Im Gegensatz zur CDU-CSU in Westdeutschland, die tatsächlich die Schriftsteller und Künstler bedroht, und zwar mit Atomkrieg und Notstandsdiktatur, ist die Stellung unserer Partei klar. Louis Fürnberg schrieb das schöne Lied »Die Partei hat Recht, sie hat immer Recht«. Das gilt für die Vergangenheit und das gilt für die Gegenwart und die Zukunft.
Für mich war das der Abbruch dieser Linie, der nach 61 so aufkam, also die sich da ausbreitete. Da gab es an der Uni solche Foren, wo diskutiert, etwas mehr diskutiert wurde als sonst. Und das schien mir damit abgebrochen zu sein. Und das habe ich so als Sieg der Konservativen und der Dogmatiker betrachtet. Und die Rede von Christa Wolff, also da habe ich wirklich gelitten, weil ich mich eigentlich mit ihrem Standpunkt identifiziert habe. Also dieses gut Gemeinde verbessern wollen. Und ich frage mich, ich kann das heute eigentlich nicht erklären, warum das nicht so eine tiefer gehende Krise ausgelöst hat. Also das habe ich irgendwie noch so verarbeiten können, dass ein zeitweiliger Sieg der Konservativen und nun muss man dagegen ackern, um die wieder zurückzudrängen. Das habe ich damals nicht so gesehen, dass die ganze Reformpolitik, auch mit dem neuen ökonomischen System, mit dem Führungswechsel in Moskau, dass da alles abgebrochen wird in dieser Hinsicht. Das war mir nicht so klar. Also ich habe das mehr so auf der Oberfläche, dass jetzt sich mal die durchgesetzt haben, dass die Angst gekriegt haben vor diesen Dingen, die da von der Kunst angesprochen wurden.
Verehrte Gäste aus aller Welt, liebe Freunde, die von uns allen herbeigesehnte Stunde der Eröffnung der 10. Weltfestspiele
der Jugend und Studenten für anti-imperialistische Solidarität, Frieden und Freundschaft ist gekommen.
Während des Studiums hat sich das ja mehr so ausgewirkt, dass Leute sich so zurückgezogen haben und so eine Distanz gegangen sind und dann so privat das ihre gemacht haben. Solidarisiert habe ich mich insofern, dass ich dafür Verständnis hatte. Aber ich habe trotzdem immer versucht, so zu werben und verständlich zu machen, dass man, gerade indem man sich engagiert, diese Zweifel und diese negativen Emotionen, die von der Sache aufsteigen, dass man die da los wird. Ich meine, ich habe mich ja auch selbst immer damit überzeugt, weil die Realität fand ich ja überwiegend abstoßend. Die Realität, die parteioffiziellen Dokumente, also das fand ich ja, da habe ich mich ja nicht in dem Sinne damit identifiziert, dass das nun so das geweihte Wort war. Aber meine Illusionen bestehen darin, dass ich immer meinte, das ist so erneuerungs- und reformfähig und muss nach vorn entwickelt werden. Und ich weiß immer, wie ich so argumentiert habe, also meckern und sich damit Luft verschaffen, das ist zwar verständlich, aber das hilft gar nicht. Außer Distanz kritisieren, das ist zu bequem, das hilft auch nicht. Also man muss sich engagieren und muss diesen Karren mitziehen, damit es besser wird. Wir haben damals immer die abgehobene Lebensweise der Führungsschicht kritisiert und haben da tiefsinnige Überlegungen angestellt, ob die denn überhaupt noch eine vernünftige Politik machen können, wenn die da sich so abschirmen. Aber im Grunde genommen habe ich mich selbst so abgeschirmt, indem ich das alles so auf dem Gebiet der Theorie behandelt habe. Nicht durch Privilegien von der Realität des Lebens abgeschirmt war, sondern durch eigenes sich zurückziehen, durch eigene Anspruchslosigkeit. Also da hatte ich überhaupt keine Reibefläche und konnte alles in der Theorie austoben. Und in der Theorie kann man für alles ein Argument finden. Da kann man sich das alles so zurechtlegen und alles so kombinieren. Und diese Flucht in den Gedanken, also das ist etwas, was ich heute ganz deutlich sehe, dass das eine Kompensation war dafür, dass ich in der Realität eigentlich nicht zurechtgekommen bin oder nicht zurechtgekommen wäre, dass es auch so eine Ausflucht war.
Allen die Welt und jedem die Sonne, fröhliche Herzen, strahlender Blick, fassen die Hände, Hammer und Spaten, wir sind Kameraden, schmieden das Glück.
Arbeitsmöglichkeiten für einen Philosophen. Prager Frühling. Versuche, die Illusionen zu bewahren.
68 stand für mich im Zusammenhang damit, dass ich nach dem Studium mich nun ausprobieren wollte und gegen alle guten Ratschläge von klugen Leuten wollte ich nun meinem missionarischen Eifer folgend in eine wissenschaftliche Institution des ZK, das Institut für Gesellschaftswissenschaften, bin ich dahin gegangen und meinte nun, in so einer Illusion von Fürstenerziehung der Parteiführung die neuesten Erkenntnisse beibringen zu müssen und diese neuen Erkenntnisse erstmal zu gewinnen, zu schöpfen. Dann hatte ich auch damals so einen gewissen linksradikalen Einschlag, da weiß ich noch, da habe ich gefordert, dass man sich mit den Verbürgerlichungstendenzen auseinandersetzen müsse und dass man den Gruschtschowschen Revisionismus unter die Lupe nehmen müsse. Und dann habe ich diese Konzeption von Ulbricht, diese relativ selbstständige Gesellschaftsformation habe ich kritisiert, weil ich darin sowas gesehen habe, dass man einen Prozess so stabilisieren will und dass die Bürokratie da ihre Herrschaft errichtet. Und da meinte ich, das muss wieder aufgebrochen werden. Also solche theoretischen Geschichten. Und da ich das immer sehr massiv und ohne taktische Winkelzüge verkündet habe, da wurde gesagt, also das geht nicht. Das ist ein Ausdruck von Unreife und der junge Genosse muss die Parteiarbeit in einem Betrieb kennenlernen, damit er sozusagen diszipliniert wird und weiß, wie so die Spielregeln sind und wie man was zu sagen hat. Diese Vorstellung, dass die Parteiführung auf mich wartet, um irgendwelche, und ich zu der neuen Generation gehöre, die dann neue Erkenntnisse an den Mann bringen muss, damit alles besser wird, also die Illusion musste ich dort verabschieden und habe gemerkt, dass um die Parteiführung herum so ein Gewirr von Intrigen und von allen möglichen Beziehungen besteht, wo ich in meiner Art absolut nicht durchsteigen werde, beziehungsweise dass ich mich das so anpassen müsste, dass von neuen Ideen nichts mehr übrig bliebe. Also das war der erste Abstieg von meinem hohen Ross.
Neues Deutschland. Mitteilung von TASS.
TASS ist bevollmächtigt, zu erklären, dass sich Persönlichkeiten der Partei und des Staates der Tschechoslowakischen Sozialistischen Republik an die Sowjetunion und die anderen verbündeten Staaten mit der Bitte gewandt haben, dem tschechoslowakischen Brudervolk dringend Hilfe, einschließlich der Hilfe durch bewaffnete Kräfte, zu gewähren. Die Bruderländer stellen jeder beliebigen Bedrohung von außen fest und entschlossen ihre unerschütterliche Solidarität entgegen. Niemals und niemandem wird es gestattet sein, auch nur ein Glied aus der Gemeinschaft der sozialistischen Staaten herauszubrechen. Es lebe die unverbrüchliche Solidarität und das Bündnis zwischen der DDR und der CSSR. Es lebe die Einheit und das Bündnis der sozialistischen Staaten, Unterpfand des Friedens und der Sicherheit in der Welt. Berlin, 21. August 1968.
In die Zeit fiel ja nun der Einmarsch in der CSSR. Und das habe ich eigentlich schon als Katastrophe und Infragestellung empfunden, weil ich ja mit Dubček in den Anfangsphasen sehr sympathisiert habe, weil das ja genau das war, was ich auch wollte. Der Sozialismus sollte auf einmal attraktiv werden und von der Bevölkerung akzeptiert werden. Also das war ein starkes Empfinden, dass das katastrophal ist, dass diese Entwicklung abgebrochen wird. Und gleichzeitig habe ich mir aber auch so machtpolitische Überlegungen so eingezogen. Also das damalige Blockdenken, wenn die CSSR an die NATO fällt und dann wird der Warschauer Pakt geschwächt und dann geht die Stabilität in Europa flöten. Also solche Überlegungen, die eigentlich nicht so sehr meinem Naturell entspringen. Ich hatte gerade festgestellt, dass ich mit Macht nichts zu tun haben möchte, was ich aber doch noch so intellektuell übernommen habe. Das ist das eine, wo ich heute eben mich frage, was sind denn so die Punkte, die meine Anhänglichkeit zu dieser Sache über diese Krisen hinweg begründen. Intellektuell kann man sozusagen sich alles zurechtlegen. Also daran kann es nicht liegen. Wobei mir damals das so schien, als ob ich eben nicht so einfach meinem Empfinden folge, sondern mir rationelle Überlegungen, dass ich einsichtsfähig bin. Also das habe ich ja, dass ich mich da sozusagen selbst überwunden habe und zu einer höheren Einsicht gefunden habe, das habe ich mir noch angerechnet als einen guten Zug. Dann habe ich allerdings auch, ich habe das nicht nur der DDR-Propaganda getraut, sondern habe mir da auch so die Quellen besorgt und habe allerdings auch die Befürchtung gehabt, dass die negativen Seiten dieser Erneuerung schneller zum Zuge kommen könnten als die positiven, wie es ja später bei Gorbatschow ja auch mit der Perestroika vor sich gegangen ist, sodass ich in der Befürchtung, dass es schief gehen könnte und dass es kaputt gehen könnte, wieder mal mit dem Apparat in Übereinstimmung stand. Und das war dann später öfter so, dass meine Lebensängstlichkeit und dass ich immer so die Vorstellung hatte, ja, wenn das und das kommt und das sich daraus ergibt, dann könnte das Ganze kaputt gehen, weil es von der Bevölkerung nicht so akzeptiert wird. Das war etwas, was mich lange Zeit politisch integriert hat, trotz aller Aversion und trotz aller Resignation und trotz allen sich herausziehens. Heute sehe ich, dass mir in solchen entscheidenden Fragen Spontanität, Instinkt und Intuition gefehlt haben. In diesen Widerspruch bin ich ja mehr und mehr hineingekommen, dass ich als Person die größte Mühe gehabt hätte, jemanden etwas aufzuzwingen, aber ständig theoretische Argumente geliefert habe, mit denen ich mich selbst und meine Umgebung auch so mit versorgt habe, dass anderen was aufgezwungen wird. Und dieser Widerspruch, dass es ja eigentlich gar nicht meiner Mentalität entspricht, was ich da theoretisch mittrage. Also der hat natürlich mehr und mehr gewirkt, aber damals noch nicht so tiefgreifend, dass ich mir gesagt habe, na, das bin doch nicht ich, so mit Panzern in ein anderes Land reinfahren. Sondern da habe ich noch so gedacht, naja, das ist das Große und Ganze. Bedenklicher Fall. Dann durfte ich nicht zur Uni gehen, um die Studenten nicht zu verderben, und wurde mir empfohlen, zur Akademie zu gehen, in dieses Institut für Philosophie an der Akademie. Was mir schon immer ein Problem war, und das war die Art von Infragestellung auf dem Gebiet der Theorie, für die ich so ein Organ hatte, also nicht so im praktischen Leben, sondern dass eigentlich ein unerträglicher Widerspruch besteht zwischen der theoretischen Höhe bei den Klassikern des Marxismus und der anschließenden 100-jährigen Geschichte des Marxismus. Also dass das so auseinanderklafft, dass es doch sehr erklärungsbedürftig ist. Und diese Erklärung wollte ich liefern. Und habe da wieder eine charakteristische Erfahrung gemacht, die mich wieder ein Stück weiter in die Resignation gedrängt hat, dass man eigentlich in so einem Wissenschaftsbetrieb zu einigermaßen wichtigen Themen eigentlich nicht forschen kann. Beziehungsweise dass man da so viele taktische Winkelzüge vornehmen muss, sich so geschickt anpassen muss, so eine Akrobatik entwickeln muss, um da etwas durchzubringen, dass man sich zum Schluss fragt, na lohnt es denn das, was zum Schluss da rauskommt, diese ganze aufreibende Tüftelei und diese ganze diesen ganzen Seiltanz? Aber das war wieder nichts. Es war wieder eine Illusion abgehakt. Dann bin ich in die Lehre übergewechselt. Das ist was Charakteristisches für mich, sowohl an diesem GEWI-Institut als auch dann an der Akademie. Ich habe an einem bestimmten Punkt gemerkt, wie es weiterläuft, und habe von mir aus mich zurückgezogen, von mir aus gekündigt und dadurch aber auch nie den Konflikt auf den schmerzhaften Punkt getrieben, was ja unweigerlich eingetreten wäre. Also wenn ich nun starr und meine Linie durchgedrückt hätte oder behauptet hätte, ja, dann wäre ich wahrscheinlich da rausgeflogen. Und da ich das alles schon so vorausgesehen habe, wie es läuft, habe ich mir gesagt, nein, nicht. Entweder Selbstzerstörung oder Selbstaufopferung oder Anpassung, was ja auch eine Form der Selbstzerstörung ist, also ziehe ich mich raus. Aber dadurch ist es eben nie zu diesen, eigentlich auch nie zu so einer gründlicheren Erfahrung mit dem System gekommen. Was mir den Blick verstellt hat, war so diese Korrumpierung durch Eigenaktivität und auch durch Kritik. Ich habe immer heftig kritisiert und habe da auch immer die Pflicht abgeleitet, als wenn du dich schon identifizierst mit so einer Sache, die die anderen nicht akzeptieren, da musst du aber auch wirklich ständig kritisch sein und aktiv und darfst die Sache nicht zum Stillstand kommen lassen. Also ich habe eigentlich, sage ich heute, auch zu viel auf mich genommen. Ich war gar nicht so stark.
Allen die Welt und
aufgegeben. China, Parteiaustritt.
Nach der Akademie bin ich in dieses neu gegründete Institut für Schauspielregie gekommen. Da habe ich mir wieder vorgenommen, so was Schönes, Großes vorgenommen, nämlich ich wollte den Studenten die emanzipatorischen Intentionen der marxischen Lehre bewusst machen. Weil mir klar war, dass der Marxismus mittlerweile diskreditiert ist durch seine Verbreitung und dass man unter diesen ganzen Schutt und diesen ganzen Verkrustungen so das Ursprüngliche wieder aufblitzen lassen muss. Und das habe ich gemacht und das hat auch ein bisschen Anklang gefunden. Und ich habe auch das immer mit dem Anspruch verkündet, dass eigentlich diese ursprünglichen Intentionen des Marxismus eigentlich auch der schärfste Maßstab sind für die Kritik des Bestehenden. Dass man das eigentlich von dort her immer kritisieren muss. Es war ja auch noch gut gemeint, um die Sache, eben, wie gesagt, voranzubringen. Und dennoch bin ich da völlig gescheitert. Diese junge Generation ist so geprägt durch diese Erfahrung hier, dass die im Marxismus so etwas gesehen haben, ja, das ist die Lehre, wo man dann alles einsehen muss, was hier so ist. Und dass sie das nicht wollten und sich dagegen gesperrt haben, Gott sei Dank, war dieser Versöhnungs- und Vermittlungsbemühen gescheitert. Die Studenten auf die Spielregeln einzuschwören, dass man sich schön identifizieren muss und von diesem Standpunkt eine taktisch kluge Kritik vorbringen muss, das war der Punkt, wo die Studenten nicht mitgemacht haben. In Polen war was los und es sind sie zur polnischen Botschaft gegangen und wollten sich da Auskünfte holen, was eine völlig normale Reaktion ist. Und da ist natürlich, wer weiß, was losgebrochen. Oder da kam ein großer Philosoph aus einer ZK-Einrichtung, ZK-Mitglied, und die Studenten haben den mit Fragen bombardiert und er kam etwas in Schwierigkeiten und da hat er hinterher im ZK gemeldet, was ist denn in diesem Institut los? Und da mussten wir im ZK antreten und mussten erklären, was in dem Institut los ist. Also so einen herrschaftsfreien Diskurs, wo man so als ebenbürtige, ich meine, es waren ja ältere Studenten, wo man so diskutiert und wo man Argument mit Argument austauscht und über diese Ecke vielleicht so durch den sanften Zwang der Vernunft zu irgendwas kommt, das ging nicht. Und das andere, so irgendwie so die Hebel des Apparats und die Prämien, Konformitätsprämien und so weiter zu benutzen, damit das konforme Verhalten herauskommt, also das wollte ich alles nicht, das war mir zuwider. Und das war eigentlich für mich wirklich ein sehr schmerzhafter Punkt, weil da für mich klar war, dass ich hier in meinem Beruf nicht produktiv arbeiten kann. Denn da hatte ich alles durch. Und also da bin ich wirklich, da war ich irgendwie am Ende, da habe ich meinen Beruf aufgegeben.
Scheinbar hat man auch vergessen, dass gerade jene, die sich in ihrer Hetze gegen die Deutsche Demokratische Republik hervortun, vor einiger Zeit die Deutsche Demokratische Republik gebeten haben, die Türen zwischen Berlin-West und der Hauptstadt der Deutschen Demokratischen Republik vor jenen zu schließen, die in Berlin-West und in der BRD aus fernen Ländern um Asyl suchten. Diese und andere Angelegenheiten könnte man in Überlegungen einschließen, die wir anstellen. So viel sei aber jetzt schon gesagt, die Mauer wird ungeachtet des kraftvollen Auftretens von Herrn Genscher und Herrn Schulz in 50 und auch in 100 Jahren noch bestehen bleiben, wenn die dazu vorhandenen Gründe noch nicht beseitigt sind.
Ich habe dann im Verlag Volk und Welt bei einer Zeitschrift gearbeitet als Redakteur und habe dann so mich im Grunde genommen von vorn anfangend in die Redakteursarbeit eingefuchst und Übersetzungen aus dem Russischen da gemacht und sowas. Wobei bezeichnend ist sicherlich, dass ich selbst dann zwar mir überlegt habe, ob ich aus der Partei austrete, also es war schon im Bereich der Überlegungen geraten, aber selbst dann das noch abgewiesen habe und gemeint habe, dass ich aus dieser Position dann vielleicht doch noch abwarten kann, dass vielleicht tut sich mal noch was und habe da so ein Durchhalteparolen mir da suggeriert und habe dann später allerdings gemerkt, dass dieses ständige sich zurückziehen, dass ich dann auch nicht mehr diese schmerzhaften Erfahrungen gemacht habe. Also die DDR-Wirklichkeit der 80er Jahre, die ist an mir irgendwie ziemlich vorbeigegangen. Also das ist mir nicht sehr nahe gegangen. Und das hängt wieder mit meiner Anspruchslosigkeit, mit meiner Verzichtsbereitschaft zusammen, auch mit diesen sich immer mehr einigeln und zurückziehen. Und das ist eigentlich erst so massiv Ende der 80er Jahre, als ich gemerkt habe, als die Geschichte in China war, als ich gemerkt habe, diese Führung ist bereit, Gewalt einzusetzen gegen die eigene Bevölkerung im Notfall. Dann erst war es bei mir aus. Ja, und da wollte ich dann raus und wollte freiberuflich arbeiten und hatte die Vorstellung gehabt, dass ich so mit ein paar Übersetzungen so ein Lebensminimum mir sichere, was in der DDR vielleicht noch möglich gewesen wäre. Und ansonsten mehr Zeit habe, um mich mit den weltanschaulichen Intentionen zu beschäftigen, die sich so herausgebildet hatten. in der Verarbeitung so meiner eigenen Leidenserfahrung. Da habe ich mich dann mit Schopenhauer beschäftigt und mit solchen Mystikern. Also war mir klar, offenbar fehlt mir so etwas. Und das habe ich in dieser mystischen Tradition und in der Philosophie und in den Erlebnissen, die so versprechen, und in der Beschäftigung mit asiatischen Philosophien und mit Tai Chi und sowas und Yoga, also das habe ich so etwas gefunden. Und das war für mich ziemlich wichtig, weil also mit 40 Jahren so gründlich gescheitert zu sein im eigenen Verständnis und nach den bisherigen Wertvorstellungen, da kommt man dicht an das Empfinden, dann völlig versagt zu haben. Und das konnte ich für mich nur ertragen, indem ich mein Wertsystem umgestellt habe, sage ich mal so theoretisch.
Allen die Welt und jedem die Sonne, fröhliche Herzen, strahlender Blick, fassen die Hände, Hammer und Spaten, wir sind Kameraden, schmieden das Glück.
Resümee.
Also manchmal frage ich mich, warum ich das überhaupt so lange durchgehalten habe. Also immer wieder diese Kompensation und das immer wieder in Aktivität umwandeln, obwohl ich mittlerweile gemerkt hatte, dass das so alles so bleiern und alles so leblos war und ich wirklich das Gefühl hatte, dass ich so meinen bescheidenen Atem da einhauche, um die Sache immer wieder zum Leben zu bringen. Und das ist ja irgendwie eine sehr mühselige Angelegenheit, was ich auch so empfunden habe, so auszehrend und wenig bestätigend. Und mir ist nicht ganz klar, wie da meine persönlichen Beziehungen, die haben mir einerseits so eine Stabilität gegeben und andererseits waren sie aber auch sehr anstrengend. Also ich habe sozusagen mit zwei Frauen zusammengelebt und auch jetzt noch so. Also erstmal hatten wir ja ohnehin so die Vorstellung, so eine offene Zweierbeziehung da haben zu wollen, damit der Einzelne nicht eingeengt wird durch die Ehe. Und das hat natürlich einen enormen Aufwand mit sich gebracht an ständigem Diskutieren und Überlegen und Beraten, was wahrscheinlich auch viel Sinnlichkeit abgetötet hat, befürchte ich mal. Insofern bin ich mir nicht ganz sicher, ob diese persönlichen Beziehungen, diese intimen Beziehungen und ihre Verarbeitung, ob mich das nun gestärkt hat oder ob mich das nicht noch mehr unsicher gemacht hat. Denn da ist ja auch so ein Konfliktverarbeitungsschema am Werke, dass ich es immer allen recht machen wollte und dass ich niemandem wehtun wollte. Und das ist ja eine sehr anstrengende Angelegenheit. Und ja, so dass ich, andererseits war es natürlich auch etwas, wo ich auch immer gesagt habe, dass mir diese persönlichen Beziehungen sehr wichtig sind und dass da keine Unaufrichtigkeit sein darf. Das war für mich insofern auch eine Gegenwelt zu dem, was öffentlich passierte. Und ich habe auch so im Konfliktfall, wenn so irgendwelche beruflichen Verpflichtungen etwa diese Aktivitäten zur Aufrechterhaltung der Balance etwa beeinträchtigt haben, habe ich mich immer für die persönlichen Beziehungen entschieden. Also das war mir sehr wichtig. Aber wie das insgesamt sich verhält, ist mir nicht ganz klar.
Und ich werde dem Zentralkomitee unserer Partei von den Stimmungen, die hier vorgetragen worden sind, berichten. Ich werde außerdem, Genossinnen und Genossen, hier vor euch bekunden, dass ich alles, aber auch alles tun werde, um morgen auf der ZK-Tagung zunächst zu sagen, dass ich es für nicht vereinbar halte, Amtsmissbrauch und alles, was mit Korruption zusammenhängt, in Verbindung mit einem Parteimitglied zu bringen. Das halte ich für einen Widerspruch. Und dafür werde ich eintreten und alles tun.
Nach der Wende konnten die Zeitschriften, für die ich arbeiten wollte, kein Honorar mehr bezahlen. Und da saß ich ein paar Monate zu Hause und hatte kaum was zu tun. Und bin dann zur Post gegangen, habe ein halbes Jahr bei der Post gearbeitet als Zusteller. und habe da jetzt wieder aufgehört und sitze ich wieder zu Hause. Aussicht auf Arbeit habe ich nicht. Also ich war da am Ende meines politischen Lateins. Deshalb bin ich ja vorher schon aus der Partei ausgetreten. Also einerseits ist es für mich eine gewisse Erleichterung, dass ich nicht mehr diesen Krampf vollziehen muss, mich für eine Sache verantwortlich zu fühlen, die immer weniger mit mir zu tun hatte. Nun kann ich an mich denken in aller Ruhe. Das schon. Und wenn ich jetzt zum Beispiel Barrow lese, den ich in den kritischen Teil durchaus akzeptiere, was ich so nachvollziehen kann, dass das Ganze so irgendwie auf die Selbstvernichtung der Menschheit hinausläuft. Aber wenn er so eine neue Heilslehre anbietet, um die Menschheit doch noch retten zu können, so kurz vorm Ende, da merke ich, da ist bei mir aus. Also, und da ist wahrscheinlich irgendwas an Bereitschaft, mich zu engagieren, ausgebrannt. Also die Menschheit retten will ich nun nicht mehr. Die Trauer resultiert natürlich einfach daher, dass ich immer gemeint habe, diese kommunistische Ideologie, oder Ideologie ist nicht der richtige Ausdruck, diese kommunistische Lehre, diese kommunistischen Perspektiven, das ist wirklich das bestausgedachte und bestgemeinte Konzept für die Menschheit. Wenn man alles das zusammenbrechen sieht, worüber man seinen eigenen Wert definiert hat, dann ist das ja etwas, was einen total im Boden stampfen kann. Und gegen diese Vernichtungsängste so vom Buddhismus versichert zu bekommen, aber wenn man alles los wird, das ist doch geradezu befreiend und dann macht man doch erst die eigentlichen Erfahrungen. Das war für mich sehr tröstlich.
Und hast du dich einmal entschlossen, dann darfst du nicht mehr rückwärts gehen. Dann müssen wir alle für Frieden und allen die Welt und jedem die Sonne, fröhliche Herzen, strahlender Blick, fassen die Hände, Hammer und Spaten, wir sind Kameraden, schmieden das Glück.
Deutschlandfunk Kultur aus den Archiven. Sie hörten: Die Menschheit retten will ich nun nicht mehr. Ein Marxist gibt auf. Beate Schönfeld verfasste das am 8.10.1991 erstmals im Deutschlandfunk gesendete Feature. Im Februar und im März hören Sie jeweils am zweiten Samstag des Monats noch einmal Erinnerungen an das Leben in der DDR bzw. an den Mauerfall. Younger Than Springtime aus dem Musical South Pacific von Rodgers und Hammerstein. Ein Vorgeschmack auf kommenden Samstag. Dann biete ich Ihnen eine Reise in südliche Gefilde an. Wir wollen nach Hawaii. Ich würde mich freuen, wenn Sie dabei sind. Mein Name ist Michael Groth. Ein schönes Wochenende. Machen Sie es gut.